Verschwörerisch, der Podcast über Verschwörungskram.
Mit Anna Brandstetter
und Oleg Tichomirov.
Euer maximal unwissenschaftliches Unterhaltungsprogramm.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei Verschwörerisch,
meine Hallo, lieben Verschwörungsmäuse. Hallo, ihr Verschwörungsmäuse. Du kannst mir nicht den Anfang klauen und dann auch
Nein,
noch die Verschwörungsmäuse.
Nein, ich wollte auch mal anfangen. So.
Na gut.
Willkommen okay. zurück. Schön, willkommen dass ihr zurück. Wieder eingeschaltet habt und schön, dass ihr uns immer zahlreicher werdet.
Voll, das ist wir fantastisch. Freuen
wir freuen uns.
Genau. Hey, Oleg, wir kommen einfach nicht raus aus diesem fucking Diddy-Versum,
ja,
oder?
Ja, es gibt einfach zu viel über den Diddy, was es uns reinspült. Und wir machen jetzt heute nochmal eine Folge über diesen Typen, über den Diddler.
Wichser, wollte ich jetzt sagen.
Über den Wichser. Diesen Wichser.
Ja, und zwar, wir sprechen heute über die vermeintlichen Diddy-Schießereien und Morde.
Genau, wir sind ja bei Verschwörerisch, deswegen ist alles vermeintlich. Aber wir befinden uns ja gerade in der Aufbereitung, also nicht wir zum Glück, aber die Staatsanwaltschaft in den USA bereitet ja gerade den Prozess vor und wir sind gespannt, was
da alles rauskommt.
Aber deswegen sind wir jetzt noch vermeintlich unterwegs.
Genau. So, ich würde sagen, wir quatschen jetzt nicht lang rum, sondern schmeißen uns in die Verschwörungsrakete rein und düsen wieder nach Amerika rüber.
Ja, fliegen wieder ab in die USA.
Vroom.
Okay, Anna, lass es.
Ich lass es.
Das ist doch keine Rakete.
Entschuldigung.
So, do you think Puffy was
robbed? Only they can answer that question. Right. I have my own opinion, but I wouldn't slander their name like they did mine. I wouldn't say things that I knew. You know what I mean? I believe so. I do believe so.
Cause you listen, 7 years ago, I'd have been like, yo, did you hire somebody to kill Pac? But no, you do it like a journalist.
Yeah, no, I mean, we wouldn't even get into nonsense like that.
I did it.
We wouldn't even get into nonsense like that.
So, meine Lieben, und ich fange jetzt mal an, und zwar mit den bekanntesten vermeintlichen Mordfällen, in die der Diddler involviert ist, nämlich Tupac Shakur und Biggie Smalls.
Yeah.
Und damit wir das alles so ein bisschen, damit ihr das ein bisschen einordnen könnt, habe ich so ein bisschen grundlegende Informationen zu dem damaligen Konflikt zwischen East Coast Rappern und West Coast Rappern mitgebracht.
Mhm.
Dieser Konflikt beginnt in den 1980er Jahren als eine künstlerische Rivalität zwischen East Coast Rappern in New York und den West Coast Rappern rund um L.A. Und vor allem auch gewinnt der Konflikt an Schärfe durch den Einfluss des aufkommenden Gangster-Raps.
Mhm. Ja,
die Texte werden immer aggressiver und es geht immer mehr darum, wir gegen die.
Ich fick deine Mutter, so Zeugs.
So Zeugs, genau.
Ja,
ja, und New York gilt als so ein bisschen als die Geburtsstadt des Rap, Hip-Hop-Rap und galt auch immer so als das kommerziell erfolgreichere. Und jetzt so Ende der 80er, Anfang der 90er, werden die West Coast Rapper immer bekannter und auch immer erfolgreicher. Und die bekanntesten West Coast Rapper sind Dr. Dre, Snoop Dogg und natürlich auch Tupac. Und das bekannteste Label der West Coast Rapper ist Death Row Records,
mhm,
unter der Leitung von Suge Knight. Und zu den East Coast Rappern zählen Biggie Smalls, Jay-Z, Nas, DMX und der Wu-Tang Clan. Und da ist das bekannteste Label Bad Boy Records, das 1993 von unserem
Diddler.
Bad Boy Puffy Daddy gegründet wurde. Genau, vom Diddler. So, und Tupac und Biggie, die einst Freunde waren, die auch zusammen Musik gemacht haben und so weiter, Anfang der 90er, werden im Laufe der 90er zu Rivalen und versinnbildlichen den Konflikt zwischen East und West Coast. Tupac wird 1994 im Laufe dieses Konflikts in New York zum Beispiel angeschossen. Er sagt dann auch, meine Freunde haben mich verraten, sagt er den Medien. Und damit meint er Diddy und B.I.G.
Mhm.
Man hat nie rausgefunden, wer es wirklich war, aber man war sich sicher, dass es halt so im Rahmen dieses East-West-Coast-Konflikts geschehen ist.
Mhm.
Und beide, sowohl Tupac als auch B.I.G., releasen dann Diss-Tracks übereinander und sagen, ja, ich fick deine Mutter, so kurz zusammengefasst. Und zudem heizt natürlich auch Death Row und Bad Boy Records die feindselige Stimmung an. Vermutlich, weil sie natürlich Profit daraus schlagen. Marketing, Profit, das ist immer geil, genauso wie in Deutschland. Ne, dieser, je aggressiver der Rap, desto mehr nimmt, also ne, je emotionaler das Ganze ist, desto mehr nimmt es die Leute mit und desto mehr wollen die Leute, ja, und den neuen Diss-Track, den kaufe ich mir jetzt.
Den können
und,
wir dissen für unser Marketing. Hopf und Hoss.
Nein, Quatsch. Ich will gar keinen dissen, Leute. Ein Dissen ist doof. Tupac wird dann schlussendlich 1996 in Las Vegas erschossen. B.I.G. wird 1997 in L.A. erschossen. Danach vererbt erstmal dieser scharfe Konflikt, weil diese beiden Tode von diesen beiden unfassbar einflussreichen 90er-Jahre-Künstlern der Hip-Hop-Musik, der Rap-Musik, das ist so schockierend, dass viele Rapper und Künstler sagen, hey, wir müssen das jetzt mal entschärfen, kein Bock mehr auf diesen Stress, was soll das überhaupt und so weiter. Genau. Death Row verliert seinen damals stärksten Künstler Tupac und viele andere bekannte Namen trennen sich von dem Label. Und genau, Suge Knight, der Leiter dieses Labels, fällt auch öffentlich in Ungnade wegen so ein paar anderen Sachen, wo er mit drin ist. Mhm. Da gab es auch die Spekulation, ob er was mit dem Tupacs Tod zu tun hat, wegen irgendwelchen Streitigkeiten. Da gibt aber wenig Handfestes dazu. Ja, okay. Und auf jeden Fall ist er erstmal durch und das Label ist so ein bisschen tot. Diddy, on the other hand, schafft es, Bad Boy Records weiterhin als das East Coast Label zu halten. Er verdient auch weiterhin an Biggies posthum veröffentlichter Musik. Mhm. So, und jetzt gehen die Verschwörungen. So, Diddy soll mit beiden Morden etwas zu tun gehabt haben, beziehungsweise das Mastermind dahinter sein.
Mhm.
Ja. Mit der Ermordung von Tupac ist klar, ne, Death Row Records ist am Boden zerstört und der wichtigste Künstler der West Coast ist ausgeschaltet. Vor allem hat Tupac ihn immer mehr öffentlich auch kritisiert und so weiter. Dann gibt es noch die Verschwörung, dass die beiden auch die waren sehr gute Kumpels, slash eventuell auch was hatten als schwules Couple.
Yeah.
Und dass es da auch nochmal einen Streit gab. Und irgendwie ein paar Tage oder eine Woche später ist Tupac dann erschossen worden und ja, also kann sein, dass es, ne, obwohl ich den Diddler ehrlich gesagt ein bisschen anders einschätze. Ich glaube, das bringt vielleicht das Fass zum Überlaufen, aber ich schätze den Diddler, so wie ich den jetzt irgendwie kennengelernt habe durch die ganzen Sachen, die wir geguckt haben, als wahnsinnig machtgeilen und geldgeilen Typen, der einfach eine Konkurrenz ausschalten möchte.
Ja, aber ich kann mir schon sehr gut auch beim Diddler vorstellen, dass der aus persönlichen Gründen Leute ausschalten möchte. Wie zum Beispiel jetzt bei so Beziehungskackes, wenn ich dich nicht haben kann, dann keiner.
Ja, ja, genau, sowas in so.
Was aber auch dann in seinem Beruflichen vorkommen kann, wenn jetzt zum Beispiel wer sein Label verlassen will.
Ja, das geht eher so in Richtung B.I.G., über den reden wir gleich. Ja. Zu Tupac noch. Genau, dass Tupac sowieso schon das geäußert hat, nachdem er mal angeschossen wurde in New York, dass es Diddy und B.I.G. dahinter standen, beziehungsweise eher Diddy als Mastermind natürlich, weil er Diddy zu der Zeit schon viel mehr Macht hatte und viel mehr Einfluss und so weiter. Und 2018 hat Keefe D, also Duane Davis, über den haben wir in der Diddy-Folge gesprochen, weil er in Eminems Song Fuel vorkommt. Er saß mit, das war so ein ehemaliges Gangmitglied in L.A. und er saß mit dem Fahrzeug, aus dem heraus Tupac mutmaßlich getötet wurde.
Mhm.
So, der hat 2018...
Er saß mutmaßlich in dem Fahrzeug, weil er wurde ja aus einem Fahrzeug heraus getötet.
Ja.
Ja.
Nicht, ja, er wurde nicht, ja, ja, das Fahrzeug ist ja davon gefahren, also die haben dann die irgendwie nicht so richtig... der Mord ist ja unaufgeklärt bis heute. Ja. So, er sagt, er hat damit zu tun gehabt oder andere sagen so, aber ja. Der hat auf jeden Fall 2018 öffentlich behauptet, Diddy hätte damals einen Kopfgeldbetrag von $1 Million geboten, um Tupac auszuschalten.
Fix, 100%.
Ja, und damals war 1 Million nochmal was anderes, ne?
Auf, im Dark Web wahrscheinlich.
Was für ein Dark Web, 90er, Anna, was für ein Dark Web. Der hat einfach irgendwie in seinen Kreisen gestreut, hey, wer den umbringt, dem gebe ich einfach Cracks. Tupac töten. Ah ja, da gehe ich mal drauf, klick. Nee, aber der hat das auf jeden Fall geboten, was stimmt, wahnsinnig gut zu seinem Vorgehen passt, ja. So wie der Diddler solche Sachen regelt. Das heißt, er hat nicht richtig den Finger am Abzug, aber damals war in L.A.
aber
auch,
ich glaube, der Diddler hatte sehr wohl seinen Finger schon am Abzug, aber dazu später mehr.
Dazu gleich mehr, aber da in dem Fall, damals gab es ja auch, ne, oder gibt es noch, oder damals waren Gang-Rivalitäten innerhalb von L.A. auch sehr groß, also yeah. Crips und Bloods und sowas. Das heißt, und dann diese aufgeheizte Stimmung zwischen East- und West Coast-Rappern, wenn du da einfach so eine Mille reinschmeißt und sagst, mal gucken, was passiert, dass ich diesen kleinen Wichser, der mich die ganze Zeit disst hier und immer erfolgreicher wird und sowas, dass dem vielleicht mal jemand ins Bein schießt oder in den Kopf. So, krass. Ne? Die offizielle Version von Tupacs Tod war ja dann, der war irgendwie in einem Casino und da gab es in der Lobby gab es dann einen Streit, als er das Casino verlassen wurde, da hat er irgendwie ein anderes Gangmitglied gesehen, mit dem er verfeindet war und da gab es dann eine Schlägerei und Tupac ist dann gefahren mit anderen Leuten und so die offizielle Version ist, dass halt dieses Gangmitglied seine Jungs geholt hat und die haben den dann halt Tupac einfach erschossen, so als direkte Reaktion darauf. Aber ganz ehrlich, ich finde das, also dieses mit der Million, wenn ich das jetzt höre, dann denke ich mir, boah, das ist so der Diddler. Dieses Geld bieten, damit andere irgendwas, das ist komplett Diddler. Und zu Biggie, genau, zum Mord an Biggie, weil das war ja ein Künstler, der bei ihm unter Vertrag war, ja, und so.
Der Künstler,
genau. Aber Biggie selbst wurde im Laufe der 90er immer unzufriedener mit Diddy und warf ihm vor, Künstler auszubeuten und sich zu sehr in ihr Image und ihre Arbeit einzumischen. Aha. Und das steht auch nicht alleine mit dieser Aussage. Das äußert nämlich generell einige Künstler bei Bad Boy, die bei Bad Boy Records unter Vertrag waren. Der Diddy soll anscheinend ein sehr, sehr gieriger Geschäftsmann sein und ein sehr, sehr gieriger Produzent, der Rechte und Geld und so weiter möglichst zu sich zieht. Und der Künstler auch fallen lässt oder sogar ihnen noch schadet, wenn diese nicht profitabel sind oder ihm zu sehr irgendwie widersprechen oder ihm die Stirn bieten. Unter anderem sehr bekannter Künstler Maze, der Rapper, der hat auch gesagt, dass irgendwie, als er da weg ist, hat Diddy wirklich versucht, ihm die Karriere kaputt zu machen noch.
Ja,
genau.
Und das wäre wahrscheinlich bei Notorious B.I.G. hätte es nicht funktioniert, weil der schon so groß war. Und dann dachte Diddy, wenn ich dich nicht haben kann,
ja, pass mal auf,
dann darf dich niemand haben.
Es gibt das Gerücht, dass Biggie eigentlich weg wollte von Bad Boy Records. Genau. Und das zweite Studioalbum, was schon aufgenommen wurde, wurde dann posthum veröffentlicht und zwar 16 Tage nach B.I.G.'s Tod, was irgendwie sehr knapp nach einem Tod von einem Rapper ist. Man kann natürlich so sagen, oh, er wollte einfach seine...
Marketing!
Ja, er wollte... So, pass mal auf, weißt du, wie das Album hieß? Das hieß, sage ich dir sofort, Life After Death. Und das wurde ein gigantischer Erfolg. Ja. Und der Diddler hat wohl um die 160 Millionen Dollar damit verdient. So, oder verdient immer noch daran. Ja. Das Album, ja, wie gesagt, kommt gerade mal 16 Tage nach Biggies Tod raus mit dem Titel Life After Death. An einem Höhepunkt der Aufmerksamkeit auf Biggie.
So krass. Würde mich voll interessieren, ob das Album ursprünglich auch so geheißen hätte oder ob er es dann einfach so genannt hat.
Also auf jeden Fall, was für eine fucking Marketing Traum-Marketing
im
eigentlich.
Im negativen Sinne.
Ja, in einem sehr morbiden Sinne, aber funktioniert.
Ja. Ich muss jemand von uns sterben, Olle.
Ein weiteres, damit der Podcast erfolgreich wird. Okay, na. Ein weiteres Gerücht ist, dass Biggie eigentlich nach Europa wollte. Kurz vor seinem Tod, um sein kommendes Album zu promoten. Diddy ihn aber stattdessen überredet hat, nach L.A. zu fahren, zusammen, wegen einer Veranstaltung, die er besuchen wollte. Und nach dieser Veranstaltung wurde Biggie auf dem Beifahrersitz seiner Karre erschossen.
Ja, und hierzu habe ich gehört, dass Puffy ein Auto vor Biggie war und mit den ganzen Security-Dudes. Und Biggie war quasi mit einem Fahrer allein im Auto, obwohl er schon voll Schiss hatte. Weiß nämlich, ich glaube, da gab es auch schon Morddrohungen gegen ihn, habe ich gehört.
Und, naja, und vor allem, wie gesagt, in L.A., du bist als East Coast Rapper in L.A.
Ohne Security,
dann plus Tupacs Tod, ne? Das ist klar, dass Leute Tupacs Tod, weil so ist es, ja, das ist eigentlich die offizielle Version, ist so, dass, oder die verbreitete Version ist, dass es halt einfach die Rache an Tupacs Tod ist, von irgendeinem, keine Ahnung was, wurde auch nie jemand so richtig weggeknackt dafür. Genau, und für den Diddler bedeutet das jetzt zusammengefasst, das konkurrierende Label Death Row Records und dessen größter Star, der sich immer mehr öffentlich gegen Diddy positioniert, sind weg vom Fenster. Der eigene Superstar, der sein Talent woanders hin bewegen will, ist tot und du hast aber die ganzen Rechte an seiner Musik und verdienst dir posthum eine goldene Nase an seiner Mucke. Das ist schon irgendwie, also das läuft schon alles echt extremst beim Diddler zusammen, muss ich sagen. Und das ist zwar... nicht wie in anderen Fällen vielleicht, dass er wirklich die Knarre in der Hand hat. Aber goddamn, das ist irgendwie, er profitiert als einziger von dem Tod der beiden wichtigsten Künstler der Hip-Hop-Szene in den 90ern.
Ja, fuck.
Und das ist so, und ich traue es ihm zu. Ich traue es ihm so krass zu.
Er war es vermeintlich.
Er war es vermeintlich.
I did it.
Naja, aber es macht so viel Sinn, wenn man jetzt irgendwie darüber redet, wie der, also jetzt kommt ja auch immer mehr raus, was das für ein Mensch ist, mit seinen NDAs, mit seinen Schweigegeldzahlungen, mit seinem, diesen ganzen, so, und das ist einfach eins zu eins so. Er hat ja dann dieses Lied veröffentlicht, I'll Be Missing You. Ne? Mm. Auch relativ kurz nach Biggies Tod, wo er so drum trauert und so. Und alle haben es ihm abgekauft, dass er so ein, dass er um seinen großen Verlust eines Freundes trauert. Und das ist aber so, so funktionieren Psychopathen, dass sie das diese Emotion einfach so vorspielen vor allen und das so krass faken und hinterrücks einfach die größten Wichser sind.
Keine Empathie.
Ja, genau, du hast einfach gar nicht, es ist scheißegal, wie sich Leute dabei fühlen, aber du weißt, okay, wenn ich jetzt so ein I'll Be Missing You, so einen Song veröffentliche, der dann auch noch erfolgreich wird, dass die Leute dir wahrscheinlich denken, oh, der arme Puffy, ey, der hat so einen guten Freund verloren. Mm. Das ist schon irgendwie, also, ja, es ist schon krass. Das ist natürlich alles Verschwörung und so weiter und man wird es ihm wahrscheinlich auch nicht nachweisen können, weil er eben nicht mit dem Finger am Abzug in den Karren saß und so, aber er hat's eingefädelt. Oder er hat auf jeden Fall...
Ich kann mir es voll gut vorstellen.
Er hat Einfluss darauf
gehabt. Aber ich bin auch schon so tief im Rabbit Hole drinnen, im Diddy Hole.
Nee, sag bitte nicht Diddy
Hole. Im Diddy Rabbit Hole.
Sag nicht, du bist in Diddy's Hole drinnen. Bitte nicht.
Dass ich dem... Ich traue dem einfach alles zu, dem Typen.
Ja, aber das war's erstmal von meiner Seite zum... ja, zu Tupac und Biggie.
Krass.
As a means of threatening him, Puffy said, that's why I shot up the club in New York back in 1999 and let Shine take the fall for it. Let me tell you why that's of utmost importance to me. Because I am the woman who he shot in the face.
Die Person, die wir eben gehört haben, war Nathaniel Ruben. Und das Video ist relativ aktuell, also von 2024. Und sie behauptet, dass Sean Combs, a.k.a. der Diddler, ihr 1999 in einem New Yorker Nachtclub ins Gesicht geschossen hat.
Mm.
So, wir schauen uns das jetzt mal genauer an.
Jo.
Wir befinden uns im Jahr 1999, genauer gesagt in den frühen Morgenstunden des 27. Dezember. Wir sind jetzt im beliebten Nachtclub New York in Manhattan, als plötzlich ein lautstarker Streit entfacht. Damals noch Puff Daddy genannt, nimmt einen dicken Bündel Geldscheine und pfeffert diese direkt in das Gesicht von Matthew Allen, Scar genannt. Puffy brüllt dann etwas wie, du bist nicht der Einzige, der hier Geld hat. Seine Freundin Jennifer Lopez weicht Puffy nicht von der Seite. Scar, auch dafür bekannt, sich in problematischen bzw. kriminellen Kreisen zu bewegen, nimmt nun auch Geldscheine und schießt damit auf Puffy. Die anderen Clubbesucher, berauscht von der Nacht, befinden sich nun mitten in einem Geldregen und sammeln euphorisch die Scheine auf. Doch der zunächst nur kleine Konflikt eskaliert schnell. Die Situation heizt sich auf, mehrere Männer ziehen ihre Waffen und Schüsse fallen. Eine junge Frau, Nathaniel Ruben, presst sich laut schreiend die Hände auf ihr blutiges Gesicht. Panik bricht aus. Die Besucher verlassen hysterisch den Club. Unter ihnen auch Puffy, J-Lo, der Rapper Shine und Puffys Bodyguard. Die vier laufen nun zu Puffys SUV. Puffy öffnet den Kofferraum, wirft eine Waffe hinein und weist seinen Fahrer an, schnell zu verschwinden. Doch die Polizei ist bereits unterwegs. Und der Wagen, der so eilig vom Tatort verschwindet, wirkt natürlich verdächtig. Und so nehmen sie die Verfolgung auf. Ja, nach einer kurzen Verfolgungsjagd geben die Geflüchteten dann auf. Und die Polizei findet die Waffe im Kofferraum und alle Insassinnen des SUVs werden vorerst verhaftet. Der Fahrer des SUVs, Wardell Fenders, erzählt später im Verhör, dass ihm Puffy $50,000 geboten haben soll, wenn er behaupten würde, die Waffe gehöre ihm, was er aber nicht gemacht hat. Und Puffy hat es natürlich später vehement bestritten. Am Ende dieser Geschichte wurde P. Diddy 2001 nach einem aufsehenserregenden Prozess freigesprochen, während der aufstrebende Rapper Shine wegen Schusswaffengebrauchs und versuchten Mordes fast 10 Jahre im Knast verbrachte. Shine war damals übrigens bei Bad Boy Records unter Vertrag und bis heute behauptet er, dass er damals in Notwehr gehandelt habe und lediglich Schüsse in die Luft gefeuert hatte. Er bestreitet, der damals 22-jährigen Nathaniel Rubens ins Gesicht geschossen zu haben. Ja, und Nathaniel Ruben, die schwer verletzt wurde, fordert bis heute Gerechtigkeit. Sie erklärt sich sogar bereit, die Kugel aus ihrem Gesicht operativ entfernen zu lassen, um sie als Beweismittel für ein Verfahren gegen Diddy zu verwenden. Also die Kugel steckt noch immer in ihrem Gesicht, ne? Und sie wirft Diddy vor, der Schütze gewesen zu sein und fühlt sich betrogen durch das Rechtssystem. Ja, und Jennifer Lopez, die zu diesem Zeitpunkt mit Diddy liiert war, wurde ebenfalls festgenommen, jedoch ohne Anklage freigelassen. Sie hat den Vorfall als traumatisch beschrieben und sich kurz nach dem Prozess von Diddy getrennt. Guck mal, hier sind die Mugshots von den beiden Hübschen. Ach,
crazy.
Ja. Ja, das ist ja die Story. Was denkst du?
Und ich dachte mir schon wieder, als du erzählt hast, dass er dem Fahrer 50.000 Piepen geboten hat, dass er sagt, das ist so typisch Diddy, ne? Der fängt sofort an, irgendwie mit Geld und Dings und sowas.
Aber ich finde es halt einfach so krass, weil, guck mal, die sind in dem Club, diese Schießerei startet, da muss es doch einfach, abgesehen vom Opfer, das halt auch behauptet, es war Diddy, der mir ins Gesicht geschossen hat, muss es ja auch noch andere Zeug innen gegeben haben. Das heißt,
ja, entweder das, bestochen und gedroht und so, aber überleg mal.
Und am Ende nimmt es der arme Shine, der war damals 22 Jahre jung, quasi auf sich oder wie auch immer, also weil er hat, die Geschichte ist so, er hat zuerst gestanden, hat das Geständnis aber dann widerrufen und da war es aber dann quasi schon zu spät. Sozusagen. Diddy hat sich wieder rausgefunden.
Haben wir von dem nicht mal ein Video auch geguckt, von diesem Shine, der jetzt aus dem Gefängnis wieder raus ist, dass der sagt, ey, Diddy hat mich fallen lassen?
Ja, ich glaube,
das
war das.
Da gibt es auch so ein Video, wo er halt sagt, so, ey, dieser Typ, das war doch auch, die waren doch auch total gut befreundet mit familiären Sachen, mit
Partner, das war der nicht? Nee, das wirft jetzt mit Jay-Z und.
Ah, okay, Entschuldigung, ja, das war was anderes. Nee.
Genau.
Das waren einfach Kumpels.
Und nicht Kumpels, sondern das war ein Schützling von Diddy, der war bei Bad Boy Records unter Vertrag und Diddy hat ihm wahrscheinlich versprochen, hey, komm, du nimmst das jetzt auf dich und dann mache ich dich groß und so weiter und ich gebe dir meine besten Anwälte, also so könnte ich mir das vorstellen.
Ja.
Und,
aber das jetzt nochmal kurz zurück. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich mir so einen Club vorstelle, es ist irgendwie Diddy-Party, ne? Es ist halt, alle sind wahrscheinlich besoffen oder auf irgendwelchen Drogen. Die sind wahrscheinlich in so einem VIP-Bereich auch nochmal. Es ist dunkel, es ist Musik, überall fliegen Scheine und so. Ich weiß nicht, wie genau du sagen kannst, wer auf einmal wo geschossen hat. Weil es fällt der erste Schuss, von wem auch immer, und du gehst sofort runter. Du guckst jetzt nicht, wer war das? Sondern, ne, und dann in so einem Durcheinander, also das, wenn ich jetzt so ein Diddy-Anwalt wäre, würde ich sagen, ach, zu dunkel, alle besoffen, so, das kannst du nicht genau sagen, wer geschossen hat.
Außer, aber ich meine, Diddy hat nicht mal eine Strafe bekommen für das, dass er eine gestohlene Waffe, genau, nämlich die Waffe war nämlich noch dazu gestohlen, dass eine gestohlene Waffe in seinem Wagen gefunden wurde, wo ja auch seine Fingerabdrücke drauf gewesen sein müssen.
Das ist echt krass.
Oder glaubst du, ich meine, gut, vielleicht hat er die vorher abgewischt und dann da reingeschmissen.
Aber wie auch immer, es ist ja super verdächtig. Du schmeißt eine Waffe in den Kofferraum und düst vom Tatort weg. Ne, es ist super, vor allem von einem Tatort, wo jemand krass verletzt wurde und so. Also es ist schon
neben Nathaniel Rubens wurden noch 2 weitere verletzt, aber sie, das waren dann nur, also unter Anführungszeichen, nur Streifschüsse und sie war halt die am schwersten Verletzte.
Wir haben ja auch vorhin darüber geredet, dass Diddy eigentlich aus solchen Sachen nicht rauskommen kann, wenn er nicht irgendwelche sehr, sehr mächtigen Freunde hatte, die so Staatsanwaltschaft und Polizei und so schmieren können. Ne?
Achso, da haben wir vorher off-record
drüber geredet. Off-record drüber geredet, ja. So, weil es funktioniert gar nicht anders, wenn du nicht so Leute kennst, die...
Voll. Ich meine, da habe ich später noch was dazu.
Okay, gut.
Also...
Dann warte ich.
Ja, genau, dann wartest du.
Wir. Wir mit Verschwörungsmäusen.
Ich glaube Nathaniel Ruben, ich glaube, dass Diddy den Schuss befeuert hat. Es gibt dann danach noch... Ich greife nachher nochmal auf diesen Fall hier zurück. Weil Diddy angeblich auch diese Schießerei schon auf sich genommen hat, indem er damit rumgeprahlt hat.
Oh, wow.
Genau, dazu aber später mehr, weil du hast jetzt auch noch irgendwie einen Diddler-Mord vorbereitet, ne?
Ja, einen vermeintlichen Diddler-Mord. Der ist ja wirklich vermeintlich, aber vielleicht trotzdem sehr interessant, darüber zu reden. Weil es geht wieder auch, wir haben ihren Namen auch in der Diddler-Folge und auch bei Jaguar Wright schon gehört, um Kim Porter.
Ja, das haben wir schon als Schwachsinn abgetan, aber dann doch wieder nicht. Ne? Naja, umso mehr Didi, wir ins Didi Rabbit Hole reingezogen sind.
Es gibt desto irgendwie mehr wenig, wir, was wir ihm mittlerweile nicht mehr zutrauen, müsst ihr wissen.
Ja.
Weil der, ja. Und das Ding ist, nochmal, das hatten wir schon in einigen Folgen, auch in den Alien-Folgen und so, die Welt ist abgefuckt. Und
da.
Da. Die Welt ist abgefuckt. Und es passieren teilweise echt Sachen, wo man sich echt denkt, ey, das gibt es nicht. Ne? Also man, nur weil man es nicht für möglich hält, heißt das nicht, dass es Menschen gibt, die so abgrundtief böse und widerwärtig und egomanisch sind, dass sie ganz viele andere Menschenleben niedermachen und es in Kauf nehmen, dass es anderen Leuten schlecht geht und so weiter und so weiter. Deswegen, ja. Das nur mal so dahingestellt. Deswegen wollte ich nochmal über Kim Porter reden. Genau, Kim Porter, Diddy's langjährige On-Off-Partnerin und auch natürlich die Mutter seiner dreier Kinder. Sie ist am 15. November 2000, du hast gerade Luft geholt?
Ja, ich wollte fragen, weil haben die, also weil ein Kind, das älteste Kind von Kim Porter, die ja adoptiert, haben die dann nochmal drei Kinder oder haben sie
Er hat drei Kinder mit Kim Porter.
Ja gut, aber das
und Kim Porter
ja
hatte noch ein Kind mit jemand anderem.
Okay, das heißt, er hat eigentlich vier Kinder mit ihr, weil wenn LB er das
sure
Kind
heißt der Typ
adoptiert hat, dann ist es ja auch sein Kind.
Ja. Ja. Aber die Mutter seiner
Leiblichen
drei Kinder, okay. Genau. Sie ist am 15. November 2018 an einer Lobären-Pneumonie, also einer starken Entzündung eines ganzen Lungenlappens, verstorben.
Mhm.
Das war die Diagnose. Ihr Tod wurde als natürlich diagnostiziert. Der toxikologische Bericht zeigte, dass sie keinerlei fremde Substanzen im Körper hatte.
Mhm.
Die waren dann übrigens schon längstens nicht mehr zusammen. Ne?
Ja.
Die haben sich 2007 getrennt,
ja.
Offiziell. Tage vor ihrem Tod hatte sie wohl grippale Beschwerden und wollte diese selbstständig auskurieren. Deswegen ist sie auch nicht zum Arzt. So, sie wurde in ihrem Zuhause in L.A. um ungefähr 11 Uhr vormittags tot aufgefunden von einem Familienmitglied. Und Diddy war zu der Zeit in Florida, wollte ich nur mal sagen. So, das ist jetzt erstmal, wie sie verstorben ist. Erstmal fand ich daran irgendwie wenig komisch, als ich das gelesen habe. Da ist irgendwie keine Fremdeinwirkung, kein Dings.
Ich schon, weil ich habe mir eben so gedacht, also klar, eine Lunge, du kannst definitiv an einer Lungenentzündung sterben, aber kannst du so eine krasse Lungenentzündung entwickeln, dass du dann echt die ganze Zeit zu Hause liegst und
naja, genau, deswegen habe ich ja auch einen Arzt gefragt und er war auch ziemlich skeptisch, dass sie jetzt, sagen wir mal, du gehst abends ins Bett, hast totale Beschwerden. Ich hatte auch mal eine leichte Lungenentzündung und so. Das ist, du merkst, dass die Lunge ist belegt und so. Aber du bist komplett mobil. Du kannst gehen, du kannst atmen, du kannst Sachen machen. So, du gehst ins Bett abends und er meinte auch, du würdest auch nicht im Schlaf daran sterben, sondern du würdest schon aufwachen, weil du merkst, nach Luft ringst und so weiter. Und du würdest auch noch genug Zeit haben, Krankenwagen zu rufen, nach Hilfe zu rufen, irgendwie in irgendeiner Form, um dein Leben zu kämpfen, sage ich jetzt mal. Und das ist schon nicht so, wage ich mich jetzt mal zu behaupten, dass du einfach auch an einer Lobären...
In der Regel ist es so. Also der Arzt meinte ja wohl auch, das
Regel
kann schon sein, aber es ist halt eher ungewöhnlich, dass du,
ja,
gerade wenn du so wie Kim Porter, die sich denkt, oh, so schlimm ist es nicht, ich kuriere es mal zu Hause aus, bam, am nächsten Tag ist sie tot. Das ist halt so das Komische.
Das ist strange ein bisschen.
Aber es gibt halt natürlich in der Medizin, gibt es keinen, es gibt immer irgendwie Fälle, die sind krass und anders als es die Regel ist oder die Norm ist.
Ja. Nur strange ist, du wirst in deinem Bett tot aufgefunden am nächsten Morgen. Man versucht sich das irgendwie vorzustellen und ist sie dann einfach erstickt in ihrem Bett ohne irgendwie, weißt du, da, also
ja,
ohne Anzeichen davon zu...
Ja, wenn dein Flügel kollabiert, dann erstickst du, ja.
Ja, ja. Also das war so, das hat so ein bisschen komischen Beigeschmack, so ein bisschen medizinisch, aber ich bin zu, da muss man wirklich medizinisch das richtig mal irgendwie auseinanderfriemeln. Vielleicht könnt ihr ja, falls Mediziner unter euch sind, mal sagen, die sich damit auskennen, mal sagen, ob sowas möglich ist oder nicht oder was da so die medizinischen Voraussetzungen sind.
Also möglich
sind.
Ist es ja, aber
aber so die Wahrscheinlichkeit,
selten, ja, die
vielleicht
Wahrscheinlichkeit
oder sowas, ja.
Und sie war halt auch noch relativ jung, ich glaube 47
genau, 47
erst,
war ja sie, genau. Dazu weiß man natürlich auch, dass der Diddler ein Meister der Erpressung und des Komplotts ist. Deswegen kann man auch deswegen kann ich seine Verbindung zu ihrem Tod nicht so genau ausschließen, weil er mit Sicherheit, wenn er was damit zu tun hat, sowas wie toxikologischer Bericht und Ärzte und so weiter erpressen
ja,
und keine Ahnung was kann.
Ne?
Die Möglichkeit steht immer im Raum,
ja,
glaube ich. Immer. So, und, also.
Sagst du noch ein bisschen was zum Motiv?
Ja, ja, natürlich. Die Verschwörungen besagen jetzt, dass Kim Porter natürlich als seine Ex-Freundin, Partnerin sehr viel über diese ganzen Sexorgien und seine sonstigen kriminellen Aktivitäten wusste und dass er sie durch ihre Tötung zum Schweigen gebracht hat. Es kursiert auch die Verschwörung, sie hätte Tagebücher verfasst, die voll sein sollen mit brisanten Details von Diddy und seinem Umfeld. Mhm. Und des Weiteren soll in diesen Tagebüchern die Rede davon sein, dass sie seine Sextapes, seine Erpressungssextapes gefunden hat und dass sie davon Kopien gemacht und versteckt hat.
Mhm.
So, das ist ja natürlich ein Riesenmotiv dann.
Ja. Ne?
Diese vermeintlichen Tagebücher.
Aber hätte sie das, Entschuldigung, dass ich dich kurz unterbreche, hätte sie das dann nicht gemacht, um sich zu schützen? Weil so hätte es ich gemacht. Ich hätte es dann alles kopiert und wohin geparkt. Ich hätte dann irgendwie einen Anwalt beauftragt und ihm gesagt, hey, pass mal auf, wenn ich sterbe, wird das alles veröffentlicht, was da drauf ist.
Ja.
Und dann wäre ich zu Diddy gegangen und hätte gesagt, hey, wenn du mir was antust, dann wird das alles veröffentlicht.
Mhm.
So hätte ich es gemacht. Als Kim Porter.
Ja. Man wenn weiß ich es nicht. Ich kann nur sagen, was ich, aus der Verschwörungsbubble weiß.
Mhm.
Diese vermeintlichen Tagebücher, es ist ja so in der Art so ein bisschen sowas passiert, diese vermeintlichen Tagebücher sind gesammelt in einem Buch erschienen, das den Titel hatte Kim's Lost Words, A Journey for Justice from the Other Side. Und das ist als eine Selbstpublikation auf Amazon erschienen. Der Herausgeber ist ein Mann namens Chris Todd.
Mhm.
Hab nicht viel zu dem gefunden, außer dass er so ein Verschwörungstheoretiker in den USA ist, der immer mal wieder irgendwo aufploppt zu irgendwelchen Sachen.
Okay.
So, aber ja. Und sich als
aber da war doch auch schon klar, dass es nicht.
Er sieht sich selber als Investigativjournalist zu bestimmten, der aber immer wieder zu bestimmten, also als Investigativjournalist, der so unaufgeklärte Morde und Mörder, die nicht im Knast gelandet sind, ans...
Ja, da ist halt auch die Frage, wie hätte er zu ihren Memoiren kommen sollen?
Genau, er behauptet, er hat die Tagebücher übrigens unter einem Pseudonym veröffentlicht, was Jamal T. Millwood heißt, was eine Anspielung darauf ist, auf die Verschwörung, dass Tupac gar nicht tot ist, sondern nur untergetaucht ist und jetzt unter einem Alias lebt, nämlich unter diesem Namen.
Wow, das gibt's auch noch, okay.
Das hat er jetzt einfach mal so als Namen, also der mischt da alles rein, so. Und dieser Chris Todd behauptet, dass ihm die Tagebücher zugespielt wurden auf einem USB-Stick, der anscheinend Kim Porter gehört hat. Und zwar genau vor einem Jahr, als Cassie Ventura nämlich letzten November Diddy angeklagt hat. Da wurde ihm von zwei Personen aus dem Umfeld von Diddy und Kim Porter wohl dieser Stick zugespielt.
Okay, aber warum sollte man so einem kleinen Verschwörungsjournalisten das zuspielen und nicht gleich... Vox News oder...
Das ist die Frage. Ja, dazu kommt noch, dass dieses Buch wahnsinnig, wahnsinnig erfolgreich geworden ist. Am Anfang hat das niemand interessiert, aber als dieser ganze Scheiß um Diddy herum an die Öffentlichkeit gekommen ist,
warum
haben die Leute
auf einmal
Kim Porter gegoogelt und so weiter. Ja, natürlich. Und dieser Chris Todd, der hat damit wahrscheinlich echt einiges verdient, weil das war auf Platz 1 der Amazon Bestsellerliste, bis es eine Unterlassungsklage gab. Und zwar gestartet durch den Ex-Mann von Kim Porter, mit der sie ihr erstes Kind, mit dem sie ihr erstes Kind hatte, der L.B. Schur heißt, als Künstlername. Und der hat gesagt, das ist so ein riesen Bullshit. Und der wird dann eine Unterlassungsklage einreichen, dass der Typ das Buch rausnimmt. Und
ja,
das
ist vielleicht
jetzt auch so
ist er aber auch mittlerweile ein Homie vom Diddler. Und also okay, dass das Buch von Kim Porter stammt, glaube ich nicht, um ehrlich zu sein. Dass Kim Porter sehr viel wusste, glaube ich allerdings
das
schon.
Das natürlich, auf jeden Fall. Nur was mich, man kann das natürlich nicht fact-checken, aber was mich so stört daran ist, warum... in Anführungszeichen stirbt sie dann erst 2018. Die haben 2007 die Beziehung beendet. Die hatten so ein paar Streitigkeiten, wie das halt ist, wenn man so eine Beziehung mit drei Kindern als Superstar beendet. Die hatten so ein paar Streitigkeiten wie heißt das?
Sorgerecht
der Kinder und Alimentezahlung und so weiter. Das haben sie aber relativ
geizig, der Diddler, oder was?
Ja, natürlich. Aber natürlich. Aber das haben die relativ schnell beigelegt und die waren immer gut befreundet und so, ne? Also, und das glaube ich schon. Und dann frage ich mich, warum es dann 2018 zu ihrem Tod kommt, außer sie hat ihm dann irgendwie gedroht oder irgendwas oder so, da muss irgendwas passiert sein, von dem wir keine Ahnung haben, aber aus dem, was
Naja, aber gedroht, ich kann mir vorstellen, dass Didi die Personen, die ganz nah in seinem Kreis sind, auch so ein bisschen überwachen lässt, einfach damit er die Kontrolle über die behält, auch wenn sie nicht mehr zusammen sind und sie sich vermeintlich gut verstehen. Und vielleicht hat Kim Porter doch irgendwie was ausgehackt, um da so den wahren Diddler zu demaskieren. Und er hat davon mitbekommen und deswegen musste sie sterben.
Und da...
Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand in Diddlers Umfeld an einem natürlichen Tod gestorben ist.
Aber da braucht sie 11 Jahre für und sie sind ja schon lange getrennt. Die leben schon lange nicht mehr zusammen.
Ja, aber die hat Angst, die ist sich nicht sicher. Dann, also keine Ahnung, ich kann es mir vorstellen, aber ich sage auf keinen Fall, dass es stimmt.
Ich kann es mir auch vorstellen, aber es ist schon, also da haben wir echt wenig Fleisch, sage ich mal, dass wir sagen, boah, das ist ziemlich wahrscheinlich oder so. Aber es ist auf jeden Fall vorstellbar.
I did it. Aber ich habe wieder was mit viel Fleisch
dabei. Okay, Anna, geht weiter mal richtig mit Fleischbällchen hier.
Fleisch.
Na, hau mal raus, du.
Und so, nämlich die nächste Schießerei, in die Didi vermeintlich involviert gewesen sein soll, ereignete sich am 12. September 2022. Und laut Angaben der Medien, Polizei und des Opfers, er wird überall nur Chi genannt, fand die Schießerei in der Nähe der berühmten Chalice Recording Studios in L.A. statt. Chi erzählte der Polizei, dass er von zwei Männern auf der Straße überfallen worden war und dabei angeschossen wurde. Doch, lieber Oleg, der Producer Rodney Jones, den wir ja bereits aus der Diddler-Folge kennen, einer der ersten Ankläger Sean Combs, war an diesem Tag auch anwesend und schildert die Ereignisse ganz anders.
Oha.
Und ich muss jetzt sagen, ich komme mir gerade vor wie eine richtige Journalistin, weil ich habe nämlich meine Quellen nicht jetzt von TikTok oder Insta oder Wikipedia, sondern ich habe die Original, naja, nicht die Original, aber ich habe die Anklageschrift von Rodney Jones gefunden, nämlich auf Storage minus storage-courtlistener.com.
Courtlistener.com.
Egal, ich verlinke euch das eher alles auf Insta und in den Shownotes. Und ich habe aber diese Anklageschrift gelesen. Die hat fast über 60 Seiten. Also ich habe nicht alles
Anna,
gelesen,
die
aber
eine Investigativjournalistin mit
Na,
Brille.
Investigativ ist es, glaube ich, nicht, aber investigativ wäre ich, wenn ich mit Rodney Jones
gesprochen
hätte.
Stimmt, ja. Aber du hast eine Brille an und siehst wahnsinnig journalistisch aus.
Danke, Oleg. Danke, danke. Ich fühle mich heute auch besonders smart. Naja, auf jeden Fall.
Dazu muss man sagen, wir sitzen unterm Hochbett von unserem Sohn.
Egal, lass mich jetzt weitermachen.
Ja.
Rodney Jones erhebt mächtige Anschuldigungen gegen Didi und seinen Sohn Justin Combs und kann diese Anschuldigungen sogar mit Beweisfotos untermauern. Und die befinden sich auch in der Anklageschrift.
Oh,
und die laden wir natürlich auch hoch.
Yes.
So, und jetzt gebe ich mal euch alles so wieder, wie von Rodney Jones zu Protokoll gebracht.
Machst du auch die Stimme von Rodney Jones?
Nee, ich habe es einfach auf Deutsch übersetzt. Aber ich spreche jetzt absichtlich nicht im Konjunktiv oder sage vor jeder Schilderung ein angeblich, weil es ja Rodney Jones Schilderungen der Ereignisse sind.
Ja.
Und man muss dazu auch sagen, Didi wurde noch nicht verurteilt und wir können nicht wissen, ob folgende Ereignisse, so wie von Rodney Jones geschildert, stattgefunden haben. Aber
also Rodney Jones direkte Rede.
Wir schauen uns das mal an. Nee, nicht direkte Rede, sondern das hat jemand im Protokoll
protokolliert. Ah, okay.
Protokoll von Rodney Jones.
Okay.
Am 12. September 2022 fand im Chalice Recording Studio in L.A. ein exklusives Camp für Autorinnen und ProduzentInnen statt. Geleitet wurde dieses von Sean Diddy Combs, der dort zusammen mit seinem Sohn Justin Combs und dessen Freund, ein Mann namens Chi, anwesend war. Chi war ein etwa 30-jähriger, hochgewachsener Afroamerikaner. Und neben diesen drei Personen nahmen auch andere Musiker an diesem Camp teil. An jenem Abend kam es zu einer hitzigen Diskussion zwischen Sean Combs, Justin und Chi. Diese Auseinandersetzung verlagerte sich aus dem Studio in ein angrenzendes Badezimmer, direkt in der Nähe, wo sich ein weiterer Teilnehmer, nämlich Mr. Jones, aufhielt. Plötzlich hallten mehrere Schüsse durch das Studio. Mr. Jones, nur etwa 2 Meter von der Tür entfernt, verfiel in Panik, überzeugt davon, dass er als nächstes getroffen werden würde. Als die Schüsse dann verstummten, versammelte sich eine Menschenmenge vor dem Badezimmer. Schließlich öffnete sich die Tür und Sean sowie Justin Combs traten heraus. Auf dem Boden lag Chi, zusammengekauert und schwer verletzt mit einer blutenden Wunde an Bauch und Hüfte. Während die anderen zögerten, Hilfe zu leisten, reagierte Mr. Jones instinktiv. Er eilte zu Chi, übte Druck auf die Wunde aus und versuchte, den Blutverlust zu stoppen. Dabei entdeckte er eine weitere stark blutende Verletzung. Um besser helfen zu können, hob er Chi auf und setzte ihn auf die Toilette, während er die Anwesenden aufforderte, einen Krankenwagen zu rufen. Kurz darauf trug Mr. Jones den Verletzten selbst nach draußen zum Rettungswagen. Währenddessen hatten sich Sean und Justin Combs unauffällig in einen anderen Bereich des Studios zurückgezogen. Sean Combs erteilte davor klare Anweisungen. Niemand solle die Wahrheit sagen. Stattdessen sollen sie der Polizei gegenüber behaupten, Chi sei bei einem Drive-by-Shooting vor dem Studio verletzt worden. Zudem zwang er Mr. Jones, die Lüge zu wiederholen.
Wow.
Ja, hast du schon irgendwelche Gedanken bis jetzt?
Naja, aber boah, es ist crazy, weil vor so vielen Leuten, das ist ja nicht mal, dass der versucht, irgendwie sich rauszureden, sondern es ist einfach, okay, ich habe hier im Badezimmer gerade einen Typen angeschossen mit meinem Sohn zusammen, I don't give a fuck und ihr haltet alle die Schnauze.
Ja, es geht noch ein bisschen weiter.
Okay.
Ich fasse mal zusammen. Also weiter in der Anklageschrift steht, dass es halt weitere anonyme Zeugen eben gibt,
natürlich,
die auch bereit wären, unter Eid auszusagen, wenn sie vor Gericht vorgeladen werden würden. Und es steht auch in diesem Protokoll, dass alle TeilnehmerInnen des Schreibercamps NDAs unterschreiben mussten, was Rodney Jones jedoch nicht gemacht hat. Und es ist halt nun auch so, dass die anderen Teilnehmer einfach Schiss hatten. Also die trauten sich nichts sagen. Und halt jetzt, glaube ich, wo Diddy so gefickt im Knast sitzt, sich selbst in den Knast gefickt hat mit seinen Taten. Jetzt trauen die sich halt langsam sprechen.
Aber das ist 2022 passiert.
2022, ja.
Wie crazy. Und da gab's, erzähl mir weiter.
Ja, okay. Rodney Jones gibt weiter zu Protokoll, dass er die Kleidung vom Tag der Schießerei aufgehoben hat und darauf Blut und DNA von Chi zu finden sei. So, es sind auch Fotos gemacht. Und die sind auch im Protokoll. Guck mal, kannst du mal beschreiben, was du hier siehst?
Oh, wie crazy. Ja, das ist eigentlich genau das. Also, es ist ein Badezimmer. Auf dem Boden ist Blut.
Da ist auch
das ist das Klo.
Ist das so eine dicke Matte, die voll mit Blut ist? Oder dieses Ding ist da?
Also, auf jeden Fall ein Badezimmerboden mit Blut und ganz vielen Taschentüchern und so weiter. Dann eine blutverschmierte Toilette und so Klamotten.
Genau. Ja. Ja, und diese Bilder und Beweise, die widersprechen natürlich ein bisschen der Aussage, dass G auf der Straße angeschossen worden ist, so wie Mr. Combs und seine Entourage.
Ja, von wegen so, ja, der wurde angeschossen, dann haben wir den ins Badezimmer verfrachtet. Das wird der dann wahrscheinlich behauptet.
Ja, genau. Also, ja, genau, das ist die Behauptung.
Aber es ist schon krass, wenn einfach so
Die Behauptung von der Verteidigung ist, dass er ein paar Blocks weiter vom Studio angeschossen wurde, dann hat er sich ins Studio geschleppt, dann haben die den da ins Badezimmer gebracht, dass alles überhaupt gar keinen Sinn macht.
Das macht gar keinen Sinn.
Vor allem war Chi so schwer verletzt, dass er gar nicht laufen hätte können. Das heißt, er hätte sich selbst gar nicht zum Studio schleppen können.
Aber es ist ja auch absurd, weil alle sagen, also aus der Situation, die du mir geschildert hast, die sind da alle im Studio, die anderen können wahrscheinlich auch sagen, dass dieser Chi den ganzen Tag schon da ist, dann gehen sie ins Badezimmer, es macht Peng Peng. Also so, das ist völlig absurd.
Ja. Ja, es sind halt die NGAs und die NDAs, meine ich, und die Angst vor Mr. Combs, würde ich sagen.
Aber die NDAs haben sie unterschrieben, bevor sie dann so
bevor generell das Camp gestartet hat. Ich glaube, das hat der Diddler generell mit allen gemacht.
der plant schon mal, der sagt so, I don't know what's gonna happen. Keine Ahnung, wie das heute der Tag verläuft, aber unterschreibt einfach mal für alles. So kann sein, dass jemand kille, vergewaltige, I don't know,
Groome.
In was für einer Stimmung ich heute bin, aber unterschreibt einfach mal.
Naja, ist eigentlich nicht lustig. Okay, Jones klagt weiter an, dass die Sicherheitspraxen des Studios nicht eingehalten wurden, weil eigentlich hätten alle Waffen am Eingang von der Security konfisziert werden müssen.
Naja, es ist Diddys Camp und wenn Diddy dann eine Waffe mitnehmen will, darf er eine Waffe mitnehmen.
Und der Schutz von Rodney Jones und den anderen TeilnehmerInnen des Camps wurde somit nicht gewährleistet. Rodney Jones leidet seit dem Vorfall an PTSD, also posttraumatische Belastungsstörung, schweren Ängsten, Depressionen und Schlaflosigkeit. Ja, jetzt wissen wir auch, warum dieser Vorfall in der Anklageschrift steht, weil es natürlich eine weitere seelische Grausamkeit ist, die der Diddler dem Rodney Jones während der gemeinsamen Zusammenarbeit angetan hat. Ja, was auch noch interessant zu dem Vorfall ist, dass bis dato weder das LAPD, also das Los Angeles Police Department, noch das LAFD, das Los Angeles Fire Department, offizielle Berichte zu dem Vorfall veröffentlicht haben. Es gibt keine Aufnahmen von Körperkameras und keine Mitschnitte des 911-Anrufes. Irgendwie weird, ne?
Super. Also, die haben ja den Krankenwagen gerufen.
Das LAPD hat nur eine vage Pressemitteilung am 12. September 2022 veröffentlicht. Die ist auch ein Screenshot davon in der Anklageschrift. Könnte ich alles angucken. Und da steht nur eben drinnen, dass es eine Schießerei gegeben hat vor den Studios, die Täter entkommen sind und das Opfer schwer verletzt ins also Krankenhaus geliefert wurde.
Also Diddys Version.
Genau. Und dann, was ich super interessant finde, lieber Oleg, sind da noch weiter unten in der Anklageschrift, also da war ich schon wieder bei einem ganz anderen Topic, weil wie gesagt, die ist über 60 Seiten lang und hat ganz viele Punkte, habe ich noch drei Punkte gefunden, die auch sehr interessant sind. Und zwar magst du die mal vorlesen? Ich habe die da jetzt einfach auf Englisch reingecopy and pasted.
Dann übersetzen wir sie. Great English. Also, 149. On other occasion, while standing in Mr. Combs' bedroom, Mr. Jones was forced to watch as Mr. Combs displayed his guns and bragged about getting away with shooting people.
Okay, also hierzu 149 in der Anklageschrift ist, dass der Rodney Jones quasi im Schlafzimmer vom Combs war, vom Diddy, und der hat ihn halt gezwungen, seine Waffen anzugucken und hat ihm halt erzählt, wie er davon kommt, wenn er Leute erschießt.
Dass er so damit angegeben hat, davon zu kommen.
Genau, mit, angegeben, ja.
Mit Schießereien. 150. Mr. Combs shared that he was responsible for the shooting in the nightclub in New York City with rapper Shine. Aha.
Aha.
Darüber haben
also
wir geredet.
Also er hat damit angegeben, dass er quasi für das Shooting im New York Club mit Shine verantwortlich ist.
Mhm.
Und weiter geht's.
He shared, 151, he shared that artist and Mr. Combs' girlfriend at the time, Jennifer Lopez, aka J-Lo, carried the gun into the club for him and passed him the gun after he got into an altercation with another individual.
Also, genau, J-Lo hat die Waffe für Diddy in den Club geschleust und ihm überreicht, dass es halt zu dem Konflikt kam.
J-Lo, du kleine falsche Maus, Gangstermaus. J-Lo from the block.
Jenny from the block,
motherfucker.
Oh Gott, ich habe vorgenommen, eigentlich nicht mehr zu singen, aber sorry, Leute.
Na, die anderen.
Da müsst ihr durch.
Das ist der Comic Relief bei uns.
Das ist der Comic Relief, mein Gesang. Ja, okay, wollen wir da kurz drüber uns unterhalten? Also ich glaube Rodney Jones zu 100%. Und Leute, das, was ich euch da jetzt gerade vorgetragen habe, diese Nichtschwurbelei, die wird verhandelt, also das steht in der Anklageschrift drinnen und in den Verhandlungen im Mai, die ab Mai starten nächsten Jahres, wird es zur Sprache kommen und vielleicht wird dann Diddy einfach auch verurteilt, dass er G angeschossen hat.
I did it.
Oder sein Sohn, das weiß man
und
eben
die,
nicht.
Und die aus dem Nachtclub, die Frau.
Die aus dem Nachtclub, die Frau.
Boah, da kommt aber vielleicht auf J-Lo auch noch was zurück, ne?
Ja, gut, oder? Aber ja, was, dass sie eine Waffe wo reingeschmuggelt hat vor über 10 Jahren, da kommt auf die gar nichts zu. Also das ist verjährt.
Öffentlich
ja. Öffentlich glaube ich nach wie vor, dass auf ganz viele was zukommen wird, honestly.
Aber das ist halt echt, honestly. Da habe ich auch mal eine Verschwörungstheorie dazu gehört, gar nicht so in diese Richtung, aber da wird mir bewusst, also da wird mir klar, was im Video eigentlich gemeint ist, dass dieses I'm still Jenny from the block, das ist nicht so, ich bin das süße Mädchen, was immer noch so eine von euch ist, sondern dass damit gemeint war, also dass damit auf sowas angespielt war, dass sie eigentlich so ein bisschen mit Gangster-Shit zu tun hatte.
Ja, aber ich glaube, sie wurde auch hart rangenommen, um ehrlich zu sein. Also
aber das ist jetzt irgendwie ein falscher Ausdruck.
Nee, ich meine im Sinne von körperlicher Gewalt innerhalb der Beziehung.
Sie hat sich sofort getrennt dann.
Und interessanterweise hat sie dann auch nach der Trennung diesen Film gedreht, der Enough heißt, wo es darum geht, dass sie ja immer von ihrem Typen vermöbelt wird, was sie, und da lernt sie dann kämpfen und den ganzen Scheiß und schlägt dann quasi zurück. So ein B-Movie, würde ich mal behaupten. Aber vielleicht hat sie da ihre Erfahrungen mit dem Diddler verarbeitet in dem Film. Naja, gut, Oleg. Also, wie gesagt, bei beiden Schießereien bin ich fest davon überzeugt.
Das sind jetzt, die Verschwörungstheorien gehen dahin, dass Diddler absolut auf jeden Fall der Täter ist. Aber was keine Verschwörungstheorie ist, ist, dass der in diese ganze Scheiße verwickelt ist.
Das ist keine Verschwörungstheorie.
Der war dabei, der hat irgendwie irgendwas so, der ist da auf jeden Fall mit drin. Das ist nicht der, das ist so krass, weil ich habe wirklich, wie wir es auch in der Diddler-Folge besprochen haben, ich habe wirklich damals geglaubt, der hat sich auch immer ein bisschen so gegeben, eben nicht als Rapper, Hardcore-Gangster-Rapper, sondern eher so kommerzieller Hip-Hop, so lieber, slicker Typ, der ein bisschen feiert, ein bisschen, also man hat ihn irgendwie sympathisch gefunden, irgendwie cool, der war so ein bisschen weird war er auch, aber so lustig weird, ne, was jetzt creepy weird ist, wenn man jetzt die ganzen Videos sieht. Und damals war es, dachte ich mir echt so, ja, Diddy ist so einer, der will einfach nur Party machen mit einer, weißt du, tanzen mit einer Champagnerflasche in der Hand, gute Vibes und so. Der hat sich auch immer so gegeben, dass er irgendwie alle so, das war so ein Hugger, weißt du, so ein umarmer Typ und so. Und da gibt's auch so, ich habe noch so ein Video gesehen, wo der bei Ellen ist. Ellen
Ellen einfach.
Ellen einfach bei dieser Show da, ne? Bei dieser Frau mit den kurzen blonden Haaren. So, bei dieser Talkshow. Und da ist irgendwie, das ist nur so ein Ausschnitt, da sind so ein Haufen Kinder irgendwie und er kommt rein, auf einmal alle freuen sich voll und laufen zu und er umarmt alle und so. Also so, der hat sich so likable gegeben und jetzt guckt man sich dieses Video an und denkt, oh Gott,
nimmt die Kinder von dem Weg, nimmt die Kinder von dem
Weg und so.
Ja, krass.
Also, und
aber ist oft so.
Und das ist dieses Psychopathending, ne? Das, so sind Psychopathen, die schaffen das, sich dieses Public Figure so zu bauen, dass du wirklich likable bist und hintenrum bist du der widerlichste Typ.
Ja, absolut. Ja gut, ich bringe jetzt ganz am Schluss noch einen Mann ins Spiel, dessen Namen ich allerdings verändert habe, Oleg. Okay. Es wird jetzt nämlich gleich noch brandheiß und extrem verschwörerisch.
Muss ich die Tür abschließen, anders sind wir
jetzt. Schließ mal die Tür ab, ganz schnell. Ja. Nee, Spaß beiseite. Aber halt, weil dieser Mann einfach noch am Leben ist und weder angeklagt noch verurteilt ist, verwende ich hier mal sicherheitshalber ein Pseudonym und nenne diesen Mann M. Farin. Und zwar, Oleg und liebe Verschwörungsmäuse, jetzt kommt der Überconnect zu einer weiteren Mordverschwörung. Und zwar, M. Farin war einer von Diddys Bodyguards, bevor er der Sicherheitschef von Michael Jackson wurde, um nach dessen Tod wieder für Diddy zu arbeiten.
What?
Ja, und Berichten zufolge spielte Farin eine Schlüsselrolle in mehreren rechtlichen Auseinandersetzungen, in die Diddy verwickelt war, darunter auch die Schießerei im Chalice Recording Studio im Jahr 2022. Es wird hier behauptet, dass Farin, angeblich natürlich, durch Verbindungen zur Polizei geholfen habe, den Vorfall zu vertuschen und sichergestellt hat, dass Diddy keine strafrechtlichen Konsequenzen tragen muss. M. Farins Rolle ging über die eines herkömmlichen Sicherheitschefs hinaus. Berichten zufolge hatte er umfassende Befugnisse und agierte als Problemlöser, der nicht nur für Sicherheit, sondern auch für das Managen von Krisen und das Verschleiern möglicher Vergehen zuständig war.
Natürlich, es gibt immer so diesen Typen.
Ja,
es gibt
der
immer
Aufräumer,
diesen Typen,
der Cleaner. Es wird spekuliert, dass er enge Kontakte zur Strafverfolgung nutzte, um Diddy zu schützen und dass Mitarbeiter in rechtlichen Problemen angewiesen wurden, sich direkt an ihn zu wenden.
Naja, klar. Also das ist ja gar nicht, da braucht man gar nicht so verschwörerisch anfangen, dass es solche Leute gibt. Das weiß man, das kennen wir auch aus Berlin. Also sorry, auch so Clan-Leute, die von Anfang an in die Polizei Leute einschleusen und so weiter, damit sie später jemanden haben. Das gibt's. Leute, sorry, also wer das nicht
voll
glaubt,
voll und grad für so reiche und mächtige, fix. Und Oleg, jetzt kommt's. Nämlich M. Farin war damals, 2009, angeblich bei Jacksons Tod anwesend und hat später ausgesagt, dass er versuchte, Wiederbelebungsmaßnahmen durchzuführen, bevor der Notruf abgesetzt wurde.
Er war... Okay, krass. Er war in dem Raum...
Angeblich,
als Mike Jackson verstorben ist.
Ja.
Also wenn das stimmt, dann ist das krass.
Ja. Und laut der Ultra-Verschwörungsbubble hat Diddy die Ermordung Michael Jacksons in Auftrag gegeben. Und dieser Sicherheitschef / Bodyguard, den ich hier M. Farin nenne, soll diesen Auftragsmord durchgeführt haben.
Shush.
I did it.
Ja, und was könnte hier das Motiv gewesen sein? Nämlich auch wieder das Konkurrenzdenken zu Michael Jacksons Position in der Musikindustrie. Nämlich, du musst wissen, Michael Jackson hatte alle Rechte aus dem Beatles-Katalog und das ist huge. Mhm. Und zudem gehörte ihm die Hälfte von Sony Records. Und vielleicht war Didi einfach zu mächtig und vielleicht wusste Michael Jackson aber auch einfach zu viel.
Aber so, aber was, warte mal.
Nee, stopp.
Okay.
Ich bin noch nicht fertig. Weil... ich möchte jetzt gar nicht näher drauf eingehen, weil nämlich diese Verschwörung auch ein kleiner Teil unserer nächsten Folge werden wird.
Aha.
Da geht's nämlich um den King of Pop,
Michael Jackson!
Yay! Woo! Naja, yay.
Boah, das war ziemlich gut.
Voll gut, meinst du?
Von mir, oder?
Selbst naja, aber Leute, über Michael Jackson gibt es ja so viele Verschwörungen, begonnen von P. Diddy hat ihn ermorden lassen, bis hin zu er ist noch am Leben und läuft jetzt als dieser komische alte Mann mit dem verbrannten Gesicht herum. Auf jeden Fall, das alles bereiten wir für euch vor für die nächste Folge und deswegen schaltet wieder ein. Ah ja, und Leute, tut uns noch einen Gefallen. Bitte, bitte, bitte erzählt euren Freunden von uns, liked uns, abonniert uns.
Hört uns.
Hört uns.
Das Allerwichtigste ist, hört
und,
uns.
Und bleibt gesund.
Und bleibt gesund und ja, bis zum nächsten Mal bei...